guys. Yeah.
Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland. Ihr hört die Ausgabe vom 4. Mai 2026 und da schauen wir nochmal zurück auf das vergangene veranstaltungsreiche lange Wochenende, auf die Walpurgisnacht mit der Take Back the Night Demo in Freiburg und auf den 1. Mai, der am Stühlinger Kirchplatz wie auch mit dem selbstorganisierten Straßenfest im Grün begangen wurde. Und auch international. Diesmal gibt es bei uns einen Blick nach Österreich. Außerdem, 20 Jahre ist es her, dass der Verkauf der Stadtbau durch einen Bürgerentscheid verhindert wurde. Dazu gibt es am morgigen Dienstag ein Erzählcafé und wir blicken aus dem Anlass auf das Thema.
Je suis sourde, je vis au pays des esgourdes, lasse, lasse, dans le silence où je me prélasse si tendrement, si calmement, à l'abri des redites, je respire en mes vies.
In der Nacht zum 1. Mai ist die Walpurgisnacht und die wird in Freiburg schon seit Jahren mit der Take Back the Night Demo begangen. Es gab da eine Kundgebung mit zahlreichen Reden, die mehr oder weniger nah am Thema dran waren. Eine befasste sich mit der durchaus drängenden Frage, was denn praktisch tun, damit Flinter Personen sich die Nacht zurückholen können.
Heute nehmen wir uns nicht nur die Straßen zurück.
Gewalt.
Wir nehmen uns die Räume, Plätze und Öffentlichkeiten zurück. Patriarchat, Rassismus und Kapitalismus versuchen Tag und Nacht ein allumfassendes System der Unterdrückung gewaltsam aufrechtzuerhalten, das uns aus den Öffentlichkeiten drängt. In diesem System kann es keine Gerechtigkeit geben. Wir schreien, no justice, no peace. Aber was ist Gerechtigkeit? Und wie kommen wir dahin? Wie machen wir sie? Was ist gerecht? Gewalt ist nicht Abstraktes oder Fernes. Sie ist Teil der gelebten Realität vieler Menschen und wird durch Systeme des Rassismus, des Patriarchats und des Kapitalismus geprägt. Gewalt kann bereits mit Schweigen, einem Blick oder einem Raum beginnen, der für marginalisierte Menschen nicht zugänglich ist. Sie steht immer im Zusammenhang mit Machtverhältnissen. Da Gewalt in unseren sozialen Strukturen verwurzelt ist, liegt es auch in unseren kollektiven Verantwortung, sie anzugehen, zu verarbeiten und Unterstützung anzubieten. Gewalt zu erleben oder auszuüben, macht niemanden zu einem schlechten Menschen. Und sie existiert nicht isoliert von den Bedingungen, die sie hervorbringen. Wir sollten Gewalt nicht romantisieren, aber wir können sie auch nicht ignorieren oder auf individuelle Moral reduzieren. Für viele Menschen können Erfahrungen von Leid und Ungerechtigkeit zum Ausgangspunkt für Bewusstwerdung, Widerstand und kollektives Handeln werden. Was zählt, ist nicht das Vorhandensein von Gewalt an sich, sondern wie wir sie verstehen, wie wir darauf reagieren und wie wir uns in Richtung von Formen der Rechenschaftspflicht, Fürsorge und Transformation bewegen, die kein weiteres Leid reproduzieren. In diesem System lernen wir von Kind auf, dass auf Fehler Strafen folgen, in Form von Ausschluss, Gewalt und Gefängnis. Gerechtigkeit wird als etwas verstanden, das durch das Erleiden von Gegengewalt wiederhergestellt wird. sei es durch das Absitzen von Knaststrafen oder den Ausschluss aus Gemeinschaften. Mit Gerechtigkeit, Verantwortungsübernahme, Heilung und Wiedergutmachung hat kein Strafsystem der Welt etwas zu tun. Um dem etwas entgegenzusetzen, lernen wir aus den Kämpfen zur Abschaffung der Sklaverei, abolitionistischen, feministischen Praktiken und kollektiver Verantwortungsübernahme, die in BIPOC-Communities entstand. Hinter dem Begriff transformativer Gerechtigkeit verbirgt sich ein einfacher Gedanke. Gerechtigkeit wiederherzustellen, indem diejenigen, die Schaden angerichtet haben, Verantwortung übernehmen, gemeinsam das Geschehene aufarbeiten und sich nicht auf staatliche Kontrolle verlassen. Durch die Verantwortungsübernahme gewaltausübender Personen für ihr Verhalten, das gemeinsame Aufarbeiten und den bewussten Entzug der staatlichen Kontrolle. In den Gerichtssälen dieser Welt werden Betroffene ihrer Handlungs- und Definitionsmacht beraubt. Staat, Justiz und Bullen entscheiden, was Gewalt ist, wer diese ausgeübt hat und welche Form der Strafe irgendeine Form der Gerechtigkeit wiederherstellt. Bedürfnisse und Wünsche der betroffenen Personen spielen zwischen Paragraphen, Zeugenaussagen und der Frage Geld, Haft oder auf Bewährung keine Rolle. Durch kollektive Verantwortungsübernahme holen wir uns Gerechtigkeit zurück. Uns ist durchaus bewusst, dass das nie einfach ist und selten als gelungen wahrgenommen wird. In einer Mischung aus vielleicht naiver Hoffnung, mutiger Entschlossenheit und Frust über den Mangel an Alternativen haben sich Anfang April Menschen zusammengesetzt und einen Raum geschaffen, um über transformative Gerechtigkeit, Awareness und kollektive Verantwortung ins Gespräch und in Aktion zu kommen. Wir möchten euch alle herzlich einladen, in den Austausch mit einzusteigen. Ein nächstes offenes Treffen findet am 17.05. statt. Kommt gern vorbei!
Aus einer internationalen Perspektive blickte die Rede zur Situation in Rojava auf das Thema Feminismus.
Nichts geschenkt im Patriarchat. Egal wo. Wenn wir eine andere Gesellschaft wollen, müssen wir auf vielfältigste Art darum kämpfen. Als Women Defend Rojava beziehen wir uns auf die Frauenbewegung für einen demokratischen Konföderalismus. Wir sehen in der Utopie einer Gesellschaft, basierend auf der Frauenbefreiung und der Befreiung von Queers, der Basisdemokratie und der Ökologie auch eine Möglichkeit für das Leben hier. In Rojava wird bahnbrechend versucht, diese Utopie so weitgehend wie möglich zu leben. Schon bald nach der Gründung der kurdischen Bewegung stellten Frauen die Notwendigkeit der eigenen Organisation fest. Wir sind eine Revolution innerhalb der Revolution, sagten sie. Nicht als schmückendes Beiwerk, sondern als Bollwerk gegen den türkischen Faschismus, gegen patriarchale Strukturen und zur eigenen Befreiung. Dazu gehört die Bildung eigener Frauenverteidigungseinheiten, der JPG. In einer Zeit, in der Kriege und Gewalt gegen die Gesellschaft immer weiter zunehmen und der Angriff auf Frauen, trans-, inter- und nicht-binäre Menschen als systematische Kriegsmittel eingesetzt werden, ist die eigene Verteidigung essentiell. Kein Wunder, dass wie dem IS auch der syrischen Übergangsregierung die Selbstorganisierung von Frauen ein Dorn im Auge ist. Das queerfeindliche Regime im Iran sieht aktive Frauen und Queers, die für ihre Rechte und ihre Identität kämpfen, als eine Bedrohung an. AktivistInnen wie Varishe Moradi oder Parkshan Azizi befinden sich auch im Gefängnis im Widerstand. Es findet ein psychologischer Krieg gegen Frauen durch ständige Verhöre, Repressionen gegen die Familien und Zensur statt. Ob zu Hause, in der Stadt, im Gefängnis oder auf der Straße, die Festungen des Widerstands sind untrennbar miteinander verbunden. Weder Hinrichtungen noch lebenslange Haft oder Folter werden ihre Ziele erreichen. Denn der Widerstand der Frauen und der Kampf im Gefängnis hat eine lange Geschichte. Dabei sind die Kriege, wie die Angriffe der USA und Israel auf den Iran und den Libanon, in der Kontinuität imperialistischer Kriege zu sehen. Auch im Iran und im Exil gibt es politische Kräfte, die sich, wie die KJRR, für den demokratischen Konföderalismus einsetzen und organisieren. Die Frauenbewegung in Rojava ist entschlossen, jede einzelne der autonomen Strukturen der Region zu verteidigen. Von der Selbstverteidigung bis zur Bildung, von der Justiz bis zur Kultur. Sie sind nicht bereit, auch nur einen Schritt zurückzuweichen. Was bedeutet das für uns hier? Informiert euch, schaut über den deutschen Tellerrand, fragt nach, geht in Kontakt und Austausch. Feminismen und Kämpfe sind vielfältig, komplex und miteinander mit dem Garn der Selbstbestimmung verstrickt. Knüpft Verbindungen und löst die Knoten der Abgrenzungen. Streitet euch respektvoll und schaut, wie es zusammen weitergehen kann. Wir brauchen einen starken Widerstand von Flinta weltweit, friedliebend, auch wenn kämpferisch, immer auf der Suche und selbstsicher zugleich, plural, aber vereint in der Verteidigung des Lebens. Gemeinsam werden wir die Revolutionen von Frauen, Queers und allen, die sich gegen das Patriarchat stellen, auf der ganzen Welt verteidigen. Wir sind alle GPG. We are all GPG. Self-defense is our natural right. Jin, Jian, Azadi.
Je le sens me pousse à te tendre une oreille dans son simple appareil. Tes mots, à mon oreille sensible, tes mots, ton amiment. Tes mots, nomme tes mots, à mon oreille sensible, tes mots, ton amiment.
Am 1. Mai fand wieder das traditionelle Fest des DGB auf dem Stühlinger Kirchplatz statt, wo zahlreiche Gruppen mit Infoständen vertreten waren und auf der Bühne auch gesprochen wurde. Wir hören daraus die Rede von Azubis gegen Rechts.
Ich mache eine Zimmererausbildung und ich wollte hier einfach mal in die Runde fragen, wer von euch hat in letzter Zeit denn mal mit einem Auszubildenden gesprochen über die Berufsschule oder über die Ausbildungsqualität oder einfach, keine Ahnung, was, ob die Erfahrungen mit zum Beispiel Rechtsextremismus gemacht haben. Weil wenn du mich fragen würdest, würde ich Folgendes erzählen. Ich würde erzählen, dass in meiner Klasse der Holocaust geleugnet wird. Dass ich gegen jemanden argumentieren muss, dass die Wehrmacht vielleicht doch gar nicht so schlimm war, wie es in meinem Geschichtsbuch stand. Wenn ich durch die Berufsschule laufe, dann wird im Flur der Hitlergruß gemacht. Ein Mitschüler erwidert diesen Hitlergruß. Ich stehe daneben und möchte etwas sagen. Und dann wird gegen mich argumentiert, dass das nur Meinungsfreiheit sei. Auf dem Pausenhof läuft jemand rum mit Springerstiefeln, Glatze, Latzhose und Bomberjacke. Sieht aus wie ein Neonazi und schwenkt auf dem Pausenhof die Deutschlandfahne. Und dann, wenn Sie im Gespräch sind mit dem Azubi, dann fragen Sie vielleicht nochmal, ja, wie es denn so im Betrieb ist. Eine Freundin erzählt mir, dass sie neben der Ausbildung noch arbeiten muss am Wochenende, weil ihr Ausbildungsgehalt nicht reicht. Dann ist sie müde auf der Arbeit und kann nicht schnell genug arbeiten. Tagtäglich muss sie sich deswegen sexistische Kommentare anhören, weil sie als Frau im Handwerk nicht schnell genug arbeiten könnte. Eine schwarze Freundin aus der Pflege erzählt mir, dass sie angeschrien wird. Gerade als sie einen alten weißen Mann pflegen möchte, schreit dieser alte Mann, so jemanden mit so einer Hautfarbe dürfe sie nicht pflegen, weil Menschen mit so einer Hautfarbe nicht die nötige Expertise haben. Ein anderer Zimmererfreund von mir erzählt mir, dass er unterwegs war mit einem Mitarbeiter, dass sie vor einem Zebrastreifen mit dem Auto angehalten sind und dann sind zwei migrantisch aussehende Leute auf dem Zebrastreifen langgelaufen und der Mitarbeiter meinte zu meinem Freund, am liebsten würde er einfach geradeaus weiterfahren über diese Menschen hier drüber, weil solche Leute hätten in diesem Land nichts verloren. Mein Freund hätte gerne etwas dagegen gesagt, aber er traut sich nicht, weil er von seinem autoritären Chef sonst noch mehr fertig gemacht wird. Das alles ist unfassbar gruselig und ich find's einfach nur schlimm. Jeden Tag müssen wir uns dieser Scheiße stellen. Jeden Tag, obwohl wir Azubis 40 Stunden die Woche mitarbeiten, für schlechten Lohn und einfach nur billige Arbeitskraft sind und selten, wirklich ganz, ganz selten etwas lernen dürfen. Doch es gibt eine Sache, die mir wirklich Hoffnung macht in diesen schwierigen Zeiten. Es gibt wirklich eine Sache und dafür bin ich extrem dankbar, weil Hoffnung ist gerade so wertvoll. Und diese eine Sache ist Azubis gegen Rechts. Denn seitdem ich bei Azubis gegen Rechts bin, bin ich nicht mehr alleine damit. Da sind Leute um mich herum und wir tauschen uns aus und wir stehen dagegen und wir stehen für uns ein, weil das haben wir verdient. Diese Welt ist so schön und wir sind diese Welt. Wir sind die Gesellschaft und wir sind auch die Gewerkschaft. Und wir sind auch die Veränderung, die diese Welt vielleicht noch erreichen kann. Wir Azubis sind solidarisch.
Aber warum sind wir als Azubis gegen Rechts jetzt heute hier auf dem 1. Mai auf dem Gewerkschaftsfest? In erster Linie sind wir hier, weil wir ArbeiterInnen sind. Und weil unsere Interessen als ArbeiterInnen das Gegenteil sind von dem, was die Rechten wollen. Wir wollen ein gutes Leben. Nicht nur gute Arbeit oder sichere Jobs, sondern ein gutes Leben. Das heißt weniger arbeiten. Das heißt uns das Leben leisten können. Ein gutes Leben. Das heißt Gesundheit, Mobilität, Zeit mit Familie, mit FreundInnen. Und ein gutes Leben bedeutet auch Sicherheit. Keine Angst haben zu müssen vor dem nächsten Monat oder vor der Zukunft. Ein gutes Leben ist ein selbstbestimmtes Leben. Der Kapitalismus ist in der Krise. Alle Parteien rücken immer weiter nach rechts und sie machen arbeiterfeindliche Politik. Die aktuelle Regierung macht alles, damit wir eben kein gutes Leben haben. Sie macht das Leben teurer, sie spart unser Gesundheitssystem kaputt. Sie will, dass wir krank arbeiten gehen und für unsere Chefs uns den Arsch aufreißen. Sie bedroht unsere Zukunft mit Krieg, mit Klimakrise, mit Sozialabbau. Die Menschen sind wütend. Unsere Mitschüler in der Berufsschule und unsere Kolleginnen im Betrieb sind wütend. Sie schimpfen gegen migrantische KollegInnen, gegen unsere queeren FreundInnen, gegen linke MitschülerInnen. Wir sind auch wütend. Aber wir wissen, dass nicht unsere KollegInnen oder unsere NachbarInnen schuld daran sind. Wir wissen, dass rechte Politik unser Leben nur noch schlimmer macht. Weil rechte Politik, wie von der aktuellen Regierung, jetzt schon die Ursache unserer Probleme ist. Wir wissen, dass Spaltung uns nicht weiterbringt, weil das Ziel von rechter Politik ist, Reiche reicher zu machen und unseren Widerstand zu schwächen. Und weil das Thema, mit denen die Rechten Politik machen, nur Ablenkung ist. Und wir sind Azubis und wir sind gegen Rechts, weil wir uns davon eben nicht verarschen lassen. Weil wir wissen, dass wir trotz unserer Unterschiede alle ArbeiterInnen sind, weil wir die gleichen Interessen haben. Ob aus dem Handwerk, aus der Pflege, aus der Verwaltung oder aus dem Handel. Wir sind alle Azubis. Wir merken alle die Verschlechterung der aktuellen Politik am eigenen Leib. Ob wir in einem großen Unternehmen mit Betriebsrat oder in einem kleinen handwerklichen Familienbetrieb ohne Interessensvertretung lernen. Wir sind alle Azubis und wir wollen uns zusammenschließen. Wir sind so unterschiedlich, aber wir sind alle Azubis. Wir sind alle junge Menschen, die eine gute Zukunft wollen. Und obwohl wir jung sind, kennen wir unsere Geschichte. Der 1. Mai ist ein historischer Tag. Und für mich immer auch ein Tag, an dem wir zurückschauen. Wir schauen auf eine Vergangenheit, in der die ArbeiterInnen an vorderster Front der
mes oreilles se réveillent au cri
je suis stehen wir auf einmal da und verteidigen aus Angst vor der AfD die arbeiterfeindliche Politik der Regierung aus CDU und SPD. Das ist für unsere wütenden Kolleginnen unverständlich, aus sehr gutem Grund. Die großen antifaschistischen Proteste der letzten Jahre haben aber teilweise diesen Fehler gemacht. Sie wollen die Demokratie erhalten. Dabei merken so viele tagtäglich, dass die Politik auch ohne die AfD nicht für sie steht. Die Gewerkschaften machen denselben Fehler, wenn sie in den aktuellen Krisenzeiten nur defensive Forderungen und nur für den Erhalt stehen. Die Wut auf die damaligen Verhältnisse ist, was den 1. Mai historisch gemacht hat. Und die Wut auf die aktuellen Verhältnisse ist berechtigt. Nur mit dieser Wut auf die aktuellen Verhältnisse ist echte Veränderung möglich. Und in dem Moment, in dem wir als antifaschistische und gewerkschaftliche Bewegung nur bewahren wollen, verlieren wir diese Menschen, die wütend sind. In dem Moment, in dem wir nur bewahren wollen, geben wir die Möglichkeit auf eine bessere Zukunft auf. Und das spielt wieder den Rechten in die Karten. Denn genau diese Kombination aus Wut auf die aktuelle Politik und das Aufgeben einer besseren Zukunft ist die Grundlage des Rechtsrucks. Wir haben also als antifaschistische, als gewerkschaftliche Bewegung zwei Aufgaben. Erstens die Wut in organisierte Kraft zu kanalisieren und zweitens die Überzeugung vermitteln, dass eine andere, eine solidarische Welt möglich ist. Die Rechten schaffen es nämlich, diese Wut, diese berechtigte Wut für ihre Zwecke zu nutzen. Warum schaffen wir es nicht, unsere Kolleginnen zu vermitteln, dass sie für ihre eigenen Interessen eigentlich gegen Recht sein müssten? Wir dürfen nicht weiter panisch versuchen zu bewahren, was lange schon gegen uns arbeitet. In Zeiten, in denen der Kapitalismus bröckelt und dadurch faschistische Bewegungen erstarken, müssen wir endlich selbstbewusst vorangehen. Wir müssen für eine grundlegende Änderung des Systems, für eine Überwindung des Kapitalismus eintreten. Dafür müssen wir uns zusammenschließen, vereint als ArbeiterInnen stehen, wütend und wissend, dass eine andere Welt möglich ist. So wie am allerersten 1. Mai.
Vielleicht stellt ihr euch kurz selber vor und in welchem Betrieb ihr vielleicht gerade kurz Ausbildung macht.
Ja, ich bin Jojo, wie am Anfang gesagt. Ich mache mein zweites Ausbildungsjahr als Industriemechanikerin bei der VAG.
Ich bin Arno. Ich mache die Zimmerei-Ausbildung im zweiten Lehrjahr. Und wir hätten sogar noch eine kleine Sache, ein bisschen Werbung. Wenn ihr Azubis kennt oder selber Azubis seid, dann geht mal auf unsere Website azubisgegenrechtsfreiburg.de und meldet euch für die große Azubis gegen Rechts Versammlung am 13.06. an. Weil jetzt reden wir darüber, wie es vielleicht besser aussehen kann und was wir machen können. Aber an diesem Tag wollen wir ganz konkret gucken, was braucht es eigentlich für uns Azubis, dass wir den Rechten den Boden unter den Füßen nehmen und dass wir für uns einstehen können. Also sprecht eure Azubi-Freundinnen an oder kommt selber. Wir freuen uns.
Tengo una voglia e fa niente. Come solo din da capa, metterà su da pensata e si incontra va via, chi ha inventata fatica, io ti giuro la cita perché Tengo una voglia y fa. Niente. Si ha fatica era buona, ma consigliavo dottore. Si ha fatica era buona, non pregava.
Das Coolste ist einfach, dass man das halt nicht überall hat, dass man einfach etwas hat, was keinen Eintritt kostet, wo man hingehen kann, ohne dass man unbedingt Geld ausgeben muss. Man kann seine eigenen Getränke mitnehmen. Überall ist halt Live-Musik, man kann von Stage zu Stage gehen, jeder hat einfach Bock drauf und das hat man einfach so selten. Wenn man gerade auch so Techno mag, muss man ja teilweise viel Eintritt zahlen und es ist immer gutes Wetter, da hat man immer Glück und ja. Ich finde es einfach das schönste Fest für mich in Freiburg.
Und das war eine Stimme vom selbstorganisierten Straßenfest im Grün, das dann am 1. Mai nachmittags bis in den Abend hinein stattfand. Da gab es aber nicht nur Techno, sondern auch zahlreiche inhaltliche Beiträge, ebenso wie natürlich Infostände. Die FAU, die Freie Arbeiterinnen- und Arbeiterunion, beschäftigte sich mit dem Thema Würde.
Wir organisieren uns hier als Basisgewerkschaft, um unsere Bedingungen bei der Arbeit an der Uni, bei der Ausbildung oder auch im restlichen Leben gemeinsam zu verbessern. Ich spreche aber hier heute stellvertretend für eine Genossin aus Südamerika, die in Freiburg lebt und arbeitet. Ich will ihre Stimme hier für euch hörbar machen. Viele von uns haben sich entschlossen, ihre Herkunftsländer zu verlassen. Angetrieben von der Versprechung auf menschenwürdige Arbeitsbedingungen im globalen Norden. Wir haben nicht nur Kleidung und Dokumente in einen 25-Kilo-Koffer gepackt. Wir haben auch Hoffnung mitgenommen, die Hoffnung auf Veränderung, auf Stabilität, darauf ein gerechteres und sozialeres und solidarischeres Umfeld zu finden. Migration bedeutet viel mehr als nur einen Ortswechsel. Sie bedeutet, eine neue Sprache zu lernen, sich mit anderen sozialen Codes vertraut zu machen, sich an Regeln anzupassen, die uns bislang fremd waren. Meist bedeutet sie, vor prekären Arbeits- und Lohnsituationen zu fliehen, die uns die Regierungen in unseren Herkunftsländern auferlegt haben. Und dennoch scheint es, als reiche es nicht aus, die Koffer zu packen und den Mut zur Migration aufzubringen. Bei der Ankunft hier empfinden wir Erleichterung. Der Arbeitsmarkt braucht Arbeitskräfte, klar, aber nicht in den Bereichen, für die wir ausgebildet wurden. Unsere Abschlüsse finden nicht sofort eine Verwendung. Unser Wissen wird nicht ohne weiteres anerkannt und gewürdigt. Dennoch nehmen wir es an. Wir begeben uns in unbekannte Gefilde mit der relativen Gewissheit, etwas Festes zu haben, einen festen Arbeitsvertrag und nicht in der ständigen Angst vor Arbeitslosigkeit zu leben, die unser früheres Leben geprägt hat. Wir erhalten ein Gehalt, das, wenn man es in unserer Währung umrechnet, reichlich erscheint. Wir haben Zugang zu Gesundheitssystemen, in denen eine Krankheit nicht den Verlust des Arbeitsplatzes bedeutet. Wir wohnen oft in Wohngemeinschaften mit Menschen aus verschiedenen Teilen der Welt zusammen, die ähnliche Lebensumstände haben. Doch mit der Zeit ändert sich etwas. Die Illusion, in Europa angekommen zu sein, beginnt zu bröckeln. Dann begegnen wir uns. Wir tauschen Erfahrungen aus und was individuell erschien, offenbart sich allmählich als Kollektiv. Manche KollegInnen stellen fest, dass sie für genau dieselben Aufgaben niedrigere Löhne erhalten als einheimische ArbeiterInnen. Andere sind in sogenannten 3D-Jobs gefangen, also dirty, dangerous und demeaning, schmutzig, gefährlich und erniedrigend, mit langen Arbeitszeiten und extremen körperlichen Anforderungen. Fachkräfte, also Ärzte, Ingenieure, Lehrkräfte, sehen sich mit ständigen Hindernissen bei der Anerkennung ihrer Abschlüsse konfrontiert. Und wenn Sie es wagen, ungerechte Bedingungen in Frage zu stellen, lautet die Antwort einfach: Sie brauchen die Dokumente. Wenn nicht, können Sie in Ihr Land gern zurückkehren. Die Angst vor der Abschiebung wird so zu einem Kontrollinstrument. Hinzu kommen Unsicherheit, Rassismus und Sexismus und still und leise die Verschlechterung der psychischen Gesundheit. Der Verlust der Identität, Angstzustände, Stress und die Traumata, die mit der Migration einhergehen. All dies wird im Privaten in Einsamkeit erlebt, was es noch schwerer, noch unerträglicher macht, bis wir uns zusammentun. Bis wir verstehen, dass wir uns all das nicht einbilden. Dass es kein Wahnbild des Migranten ist, dass das, was wir hier erleben, real, strukturell bedingt und weit verbreitet ist. Und heute, da wir uns hier versammelt haben, geht es uns nicht nur darum, an den historischen Kampf für 8 Stunden Arbeit, 8 Stunden Ruhe und 8 Stunden Freizeit zu erinnern. Es geht nicht nur darum, derer zu gedenken, die nach den Demonstrationen am 1. Mai 1886 in Chicago ermordet wurden, wie Georg Engel, Adolf Fischer und Albert Pearson, und an die ständige Verfolgung von Lucy Pearsons und den Genossinnen zu erinnern, die damals Seite an Seite kämpften. Es geht darum zu verstehen, dass dieser Weg weiterhin offen ist, dass der Kampf noch nicht vorbei ist, dass er weiter lodern muss. Dass Organisation nicht sporadisch sein darf, sie muss beständig sein. Dass internationale Solidarität kein abstraktes Ideal ist, sondern eine dringende Notwendigkeit. Dass uns Privilegien nicht einschläfern. Dass Ungerechtigkeit, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Faschismus uns nicht lähmen, sondern zum Handeln antreiben. Dass wir in unseren Herzen den Samen der Solidarität säen. Eine Solidarität, die keine Grenzen kennt. Eine Solidarität unter denen, die aus verschiedenen Breitengraden denselben Kampf führen. Ich möchte nun mit den Worten des mexikanischen Anarchisten Praxedes Guerrero schließen, also mit einem Teil seines Gedichts. Das Gedicht heißt »Ich bin die Tat«. Ohne mich wäre die Rebellion der Gewissen eine Rauchwolke. Eingeschlossen in der Schale einer Nuss und das Verlangen nach Freiheit, das vergebliche Flügelschlagen eines gefesselten und gefangenen Adlers. Ohne mich würden alle Bestrebungen und Ideale im Geist der Menschen herumwirbeln, wie Laub, das vom Nordwind aufgewirbelt wird. Fortschritt und Freiheit können ohne mich nicht existieren. Ich bin die Tat.
Benedizione alla fatica e a chi la vuole. Tenga una voglia e fa niente. Chi m'ha messo in catena, passa la vita in vacanza, io fatica e passo pure da stronzo. Vaffanculo alla fatica e a chi la vuole. Tengo una voglia e fa.
Die Gruppe La Banda Vaga sprach beim selbstorganisierten Straßenfest im Grün über das Thema Militarisierung und Sozialabbau.
Wir sollen die handarmen Drohnencontroller sein, die MechatronikerInnen am Kampfjet-Fließband und am Ende Kanonenfutter und Bombenziel. Geil. Wir sollen uns nicht mehr umeinander kümmern, sondern aufeinander losgehen. Wir sollen kein gutes Leben für alle anstreben. Wir sollen die Abgehobenheit der Vermögenden absichern. Ihre Reisen auf den Mars, ihre Hochzeiten in Venedig, ihre Paläste und Privatinseln, ihre klima- und atomsicheren Bunker. Uns brauchen sie dafür und wir sind ihnen aber auch scheißegal. Aber es ist egal, wie wir heißen, ob wir divers sind, Männer, Frauen. Es geht um die Klasse, der wir angehören. Dieser Klasse werden so lange immer wieder neue Menschen angehören, solange die Voraussetzung für das Bestehen verschiedener gesellschaftlicher Klassen nicht überwunden wird. Das Verhältnis von Kapital und Lohnarbeit. Aus dem sich der Grundsatz der Ausbeutung und damit das Entstehen von Klassen zwingend ergibt. Wir sind jedoch keine wehrlose zur Untätigkeit verdammte Masse, die das alles hinnehmen und schicksalhaft über sich ergehen lassen muss. Ich denke mal, wir können denken, kluge Bündnisse eingehen und uns widersetzen. Wo immer es geht, insbesondere dort, wo ihr Reichtum entsteht, am Ort unserer Lohnarbeit. Im sozialen Bereich, in der Bildung, im Verkehrsbetrieb, in Büros und Fabrikhallen oder wo immer wir auch arbeiten. Wir können dem Reden und Streben nach Werttüchtigkeit entgegentreten. Wir können uns weigern, Transporte zu organisieren, Lieferketten zu bedienen oder Dienstleistungen zu erbringen, die der Aufrüstung dienen. Wir können in Betrieben und Fabriken verweigern, Waffen oder einzelne Bauteile herzustellen. Wir können an Bahnhöfen, Häfen und Flughäfen ihre Beförderung verweigern. Wir können verweigern, ihre Waffen zu tragen und gegen andere zu erheben. Wenn wir die Fließbänder anhalten, wenn wir den Wehrdienst verweigern, dann schwächen wir die Fähigkeit, Krieg zu führen und Gewinn daraus zu ziehen. Schaut mal her. In Italien legen HafenarbeiterInnen die Creme lang. SchülerInnen, also auch hier in Freiburg, füllen die Plätze statt die Klassen. Sie setzen klare Zeichen. Streiks treffen die Kriegsherrinnen und ihre Planungsstäbe gleich am Anfang. Wenn wir Häfen stilllegen, wenn wir in Schulen den Kriegsdienst und das um sich greifen kriegerischen Denkens ablehnen, dann schwächen wir damit ganz unmittelbar das unerbittliche Räderwerk der Gewalt. Das ist die Macht, die wir haben. Auf der anderen Seite steigen die Rüstungsausgaben in kürzester Zeit. Neue Panzer, neue Verträge, mehr Menschen für Armeen und private Sicherheitsfirmen. Auf der anderen Seite werden Bildung, Gesundheit und Pflege kaputt gespart. Geld wird gestrichen, ArbeiterInnen entlassen, Räumlichkeiten verkommen. Das ist kein Fehler im System, es sind zwei Seiten derselben Politik. Die eine Seite sind Raketen- und Rüstungsverträge, die andere Seite ist Verelendung. Diese beiden Seiten gehören untrennbar zusammen. Wir sind es, die den Preis zahlen, so oder so. Wir LohnarbeiterInnen tragen die Lasten. Steigende Preise, unsichere Arbeitsplätze, schlechtere Gesundheitsversorgung. Wenn wir uns widersetzen, gefährden wir unser Einkommen und müssen mit Überwachung und Unterdrückung rechnen. Wem Einberufung droht, steht mit dem eigenen Leben in Haftung. Je weniger wir besitzen, desto mehr haben wir zu verlieren. Denn wir können uns nicht freikaufen und in Palästen oder Bunkern verschanzen. Auch innen wird aufgerüstet. Polizei und Überwachungsstaat stehen technisch hochgerüstet auf Abruf. Es ist nur die Frage, wann und mit welcher Grundlage der Staat seine Häscher losschickt. Proteste werden registriert, gefilmt, das Internet- und Social-Media-Accounts mit KI ausgewertet. Bewegungen werden als verbrecherisch eingestuft. Das soll uns einschüchtern und auseinanderbringen. Im Gleichschritt dazu sehen wir die hässlichen Fratzen der Entwertung des Menschen wieder erstarken. Nationalismus, Antisemitismus, Rassismus, Frauen- und Queerfeindlichkeit, ebenso wie die Abwertung nicht oder eingeschränkt arbeitsfähig und leistungsfähiger. Diese Hetze dient der Ablenkung vom Klassenkonflikt, von den Ursachen der Zustände und macht immer größere Teile der Bevölkerung zusätzlich verletzlich. Gemäß dem althergebrachten Erfolgsrezept, wer Angst und Zwietracht sät, erntet Zustimmung zur Kontrolle und Unterdrückung. Wer spaltet, verhindert Zusammenhalt. Obendrein ist die Klimakatastrophe im vollen Gang und verschärft alles noch. Inseln versinken, Trinkwasser wird knapp, Land unfruchtbar, Siedlungen zerstört, manche Gebiete unbewohnbar. Dürren, Überschwemmungen, Ernteausfälle treiben Menschen in Bewegung. Diese Bewegungen werden wiederum von denselben gewissenslosen Drecksäcken für ihre schmutzigen Interessen ausgenutzt. Neue Märkte mit knapperen Rohstoffen, neue Kriegs- und Sicherheitsinteressen. Klimakatastrophe, Kapitalismus und Kriegstreiberei sind Teil desselben Höllensystems, das Gewinn über alles stellt. Aber wir sind nicht ohnmächtig. Wir können an den Hebeln ansetzen, an denen wir das System am Laufen halten. In Häfen, an Bahnhöfen, in Fabriken, in Schulen und Krankenhäusern. Generalstreiks, Lieferverweigerungen, Aktionen gegen Wehrdienst, Arbeitsniederlegungen in Schlüsselbereichen treffen das System dort, wo es verwundbar ist. Wenn wir die Fließbänder anhalten, wenn wir den Wehrdienst verweigern, dann schwächen wir die Fähigkeit, Krieg zu führen und Gewinn daraus zu ziehen. Was tun? Organisieren wir uns dort, wo wir arbeiten und lernen. Bilden wir Aktionsgruppen in Betrieben, in Schulen und Pflegeeinrichtungen. Planen wir gemeinsam kluge, abgestimmte Aktionen. Streiks, Blockaden, Verweigerung, gezielte Störung. Vernetzen wir uns, um Zusammenhalt verlässlich zu machen. Tauschen wir Informationen aus, sorgen wir für rechtliche Unterstützung. Bilden wir Gewerkschaften. Seien wir die soziale Gegenmacht, die wir brauchen. Zusammenhalt und Entschlossenheit sind unsere Antwort. Streik und Verweigerung sind unsere Waffen. Der gemeinschaftliche Kampf ist der Weg. Unser Leben ist keine Ware. No war but class war. Dankeschön.
Niente. A fatica e onora, ma si mascanza meglio ancora. Beato chi con me sa riesce a scansare. Tengo una voglia e fa niente. La 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 la.
Vielleicht habt ihr es auch am 1. Mai selber hier schon gehört. Wir haben dieses Jahr auch Stimmen aus Österreich gesammelt von der autonomen 1. Mai-Demo in Innsbruck, an der rund 2000 Personen teilnahmen, ein teilnehmenden Rekord. Hier hört ihr eine Rede über die Situation speziell in Österreich.
Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, liebe Genossinnen, liebe Freunde, nach einigen Jahren wieder hier in Innsbruck ist es wie jedes Jahr beeindruckend, wie viele Organisationen und vor allen Dingen wie viele Menschen für die Ungerechtigkeit in dieser Welt einstehen hier in Innsbruck. Und dass es hier in Innsbruck gelingt, immer wieder breit, gemeinsam und bunt zu demonstrieren gegen diese Ungerechtigkeiten in dieser Welt. Ich möchte nicht allzu lange ausführen, daher werde ich mich auf Probleme in Österreich und Forderungslage in Österreich konzentrieren, aber trotzdem kleiner Seitentritt auch von mir die Solidarität mit den verhafteten Kolleginnen und Genossinnen in der Türkei und die Solidarität mit allen Gewerkschafterinnen auf der ganzen Welt, die für ihren Kampf, für die Beschäftigten derzeit inhaftiert oder verfolgt werden. Wenn wir nach Österreich schauen, gibt es auch hier viele, viele Baustellen, an denen wir kämpfen müssen. Auch hier kann ich nur einen kleinen Auszug machen, sonst würden wir wahrscheinlich noch in 3 oder 4 Tagen hier stehen. Ich erinnere alle daran, dass derzeit oder seit Jahren in Österreich eine Situation vorherrscht, wo wir von einer kapitalistischen Krise in die andere kapitalistische Krise taumeln. Folge ist, dass wir diese Krisenfinanzierung durchführen müssen und das Kapital es immer wieder schafft, aus den Krisen noch mehr Geld und Reichtum zusammenzuraufen, ohne dass sie irgendeinen Beitrag für die Gesellschaft leisten. Die Arbeitsplätze sind gefährdet. Hier in Tirol weiß man es ja. Ein paar Kilometer weiter in Hall werden gerade Beschäftigte abgebaut bei Swarovski. Aber auch bei Sandoz und anderen Betrieben steht Personalabbau am Programm. Wohnungsnot, die herrscht hier in Innsbruck besonders. Einerseits, weil es zu wenige Wohnungen gibt, zu viel viele in Leerstand stehen und andererseits, weil die Mieten in der Zwischenzeit astronomische Höhen erreicht haben und gleichzeitig es immer mehr Wohnbau gibt, der nicht zum Wohnen, sondern zum Spekulieren gebaut wird. Die Budgetsanierung wird sehr gerne in den Mund genommen. Wir haben ja erst vor wenigen Tagen wieder gehört, dass wir sparen müssen. Das ist schon eine gefährliche Drohung. Jedes Mal, wenn wir sparen, werden wir belastet und beraubt. Wir Arbeitnehmerinnen, wir Beschäftigte, wir Pensionistinnen, wir Schülerinnen, wir Studentinnen. Unangetastet bleiben die österreichischen Dagoberts in ihren Geldspeichern. Aber lassen wir diese negative Liste nicht länger werden. Ein kurzer Blick in die Richtung, was wir wollen. Der 1. Mai steht traditionell für Arbeitszeit, für den 8-Stunden-Tag. Und Arbeitszeit ist natürlich auch nach wie vor ein Thema in unserer Gesellschaft. 30 Stunden bei vollem Lohnausgleich und bei vollem Personalausgleich ist dringendst notwendig und kann nicht noch weitere 40, 50 Jahre aufgeschoben werden. Leistbares Wohnen ist notwendig. Das heißt, Mieten runter, Löhne rauf und Leerstände einfach stark besteuern, damit mit diesem Geld zusätzlicher Wohnraum geschaffen werden kann. Und ein wichtiges Thema noch dazu, das auch international ist: Ohne Frieden ist das alles nichts. Für eine Neutralitätspolitik in Österreich, die auf Neutralität und Kriegsverhinderung und nicht ausgehöhlt wird. Ich weiß, wir hören immer wieder schöne Wunschträume, aber sie sind nicht finanzierbar. Eine große Lüge. Österreich ist ein reiches Land. Und in diesem reichen Land haben wir das Problem, dass soziale Absicherung weit unter der Armutsfestigkeit passiert und gleichzeitig Geld und Vermögen steuerlich unangetastet bleiben. Daher sagen wir Vermögensteuer jetzt, und dazu gibt es auch eine Bürgerinneninitiative, wo jeder und jede unterschreiben kann. Listen werden dann beim Fest aufliegen. In diesem Sinne, hoch der 1. Mai, hoch die internationale Solidarität. Solidarität, hoch die Internet.
La Repubblica è fondata sul lavoro, viva il lavoro, non importa quale, non importa dove, non importa come, con chi e perché. Io c'ho il problema da sopravvivenza, faccio caroselli, mitra, manganelli, faccio caroselli come i poliziotti, mitra, candelotti contro gli studenti, contro gli operai, contro chi si batte per la libertà.
Vor 20 Jahren wollte der grüne Oberbürgermeister Dieter Salomon die Wohnungen der Freiburger Stadtbau privatisieren. Durch den ersten erfolgreichen Bürgerentscheid in Baden-Württemberg konnte das verhindert werden und so europaweit die Welle der Wohnungsprivatisierung gebrochen werden. Am erfolgreichen Widerstand gegen die Gemeinderatsmehrheit war teilweise auch die Gemeinwesenarbeit beteiligt. Am morgigen 5. Mai um 19 Uhr an der EH Freiburg lädt der Arbeitskreis Kritische Soziale Arbeit zum Erzählcafé ein. Es steht unter dem Motto 20 Jahre Bürgerentscheid aus Sicht der sozialen Arbeit. Es kommen Stimmen aus der sozialen Arbeit zu Wort, die damals beteiligt waren. Ein Student, zwei GemeinwesenarbeiterInnen und aus der Wissenschaft Professor Günther Rausch teilen ihre Erinnerungen und Perspektiven auf das Menschenrecht auf Wohnen. Wir haben mit einem Vertreter des Arbeitskreises Kritische Soziale Arbeit gesprochen.
Was ist da vor 20 Jahren passiert?
Naja, wir hatten am 1. April einen Zeitungsartikel in Freiburg, wo drin steht, dass der OB die kompletten städtischen Wohnungen verkaufen will, um den Haushalt zu sanieren. Und wir dachten erst, das ist ein April-Scherz. Und spätestens am 2. April war klar, nee, das ist todernst. Und da hat sich wirklich Tage danach eine Bürgerinitiative gegründet, die versucht haben, mittels des Bürgerentscheides dann letztendlich die Entscheidung des Gemeinderates quasi wieder aufzuheben, was wir dann auch ja erfolgreich hinbekommen haben. Und genau in diesem Kontext waren auch viele aus der sozialen Arbeit aktiv, also von Studierende über Menschen in der Praxis, also Gemeinwesenarbeit, aber auch viele andere, aber auch Leute aus der Wissenschaft. Und für uns war da relativ schnell klar, das ist eine so was von wichtige soziale Infrastruktur, die kann man nicht verkaufen. Ohne Wohnen ist viele dieser Hilfen, in denen wir arbeiten, einfach total schwierig, noch schwieriger. Und genau, wir hatten da relativ schnell den Impuls, das macht aus Menschenrechtssicht nicht Sinn, das macht aus sozialer Arbeitssicht nicht Sinn, das macht sozialpolitisch nicht Sinn, was da gerade gemacht wird, und haben dort dann angefangen, einen Gegenwehr zu organisieren.
Heißt, ihr habt damals gesagt, das Ganze verkompliziert unsere Arbeit auch mit unseren Klientinnen. Es wird noch weniger leicht möglich sein, Leute in Wohnungen zu vermitteln, und dadurch wird die soziale Arbeit auch noch viel schwieriger.
Nee, nicht nur die Vermittlung in Wohnraum, also das Thema Wohnungslosigkeit, sondern Wohnen ist so ein zentrales Ding. Man kann nicht wohnen, und dementsprechend alles Leben findet irgendeine Form halt auch in Wohnungen statt. Ist Ausgangspunkt für Bildungschancen, ist Ausgangspunkt für Teilhabechancen, ist Rückzugsort, Privatort, wenn man nicht den ganzen Tag dann in öffentlichen Orten unterwegs ist, wie dann zum Beispiel bei der Wohnungslosigkeit auf der Straße und so weiter. Also es geht gar nicht nur darum, dass unsere Arbeit sich verkompliziert hat, sondern dass einfach ein Menschenrecht ist, so ein wichtiges Gut, kann und darf eigentlich nicht marktwirtschaftlich organisiert sein. Und die Idee, den städtischen Haushalt damit zu finanzieren, weil es eine Finanzierungslücke gibt, also gibt ja auch einige Parallelen zu heute, ist einfach eine fatale Entscheidung, die A, nicht so einfach wieder zu revidieren ist, wenn die Wohnungen mal verkauft sind. Also einen Wohnungsbestand aufzubauen ist einfach viel kraftintensiver, wie ihn einmal zu verkaufen. Und Wohnen ist einfach ein Mittelpunkt menschlichen Lebens, und man kann daraus keine Ware machen und die verkaufen. Und genau die Probleme kennt man ja auch, sei es Vonovia, sei es andere große Wohnungskonzerne, die eben die Rendite im Blick haben und nicht die Wohnversorgung der Menschen.
Jetzt findet also anlässlich des erfolgreichen Bürgerentscheids ein Erzählcafé statt. Ich würde vermuten, ihr wollt nicht nur in schönen Erinnerungen schwelgen, sondern habt euch auch gedacht, was dazu, warum diese Veranstaltung auch heute noch sinnvoll ist. Was ist die Idee des Erzählcafés? Warum wollt ihr heute von der Geschichte von vor 20 Jahren erzählen?
Ja, genau, es hat zwei Aspekte. Genau, einerseits ist die Wohnungsfrage immer noch nicht gelöst. Freiburg hat immer noch unglaublich krass hohe Mieten, die ist ja eher schlimmer geworden wie seither, und man kann sich eigentlich, oder will man sich eigentlich nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn der Verkauf durchgegangen wäre, wie noch schlimmer das Ganze wäre. Das ist so das eine, nochmals zu sagen, nee, sowas darf man nicht nochmal machen, auch ein bisschen als Warnung hinsichtlich jetzt der Kürzungspolitik, die ja auch in Freiburg nach der OB-Wahl wahrscheinlich dann jetzt bald losgeht, wie es in anderen Kommunen auch ist, dass halt der städtische Haushalt massivst quasi auch unter Druck ist, und dass man eben nicht in die Situation wiederkommt, zu sagen, okay, wir verkaufen uns Tafelsilber. Das ist so der eine Aspekt. Aber das andere, was uns ja auch aus Sozialarbeiten recht wichtig ist, ist der Punkt, da gibt es ein historisches Beispiel, wie Sozialarbeitende in ihrer unterschiedlichen Rollen zusammen mit den Menschen in verschiedenen Stadtteilen und so weiter einen sozialen Kampf auch geführt haben, um das bessere Leben, eben gegen eine Verschlechterung der Lebensbedingungen und es einfach auch ein Ausdruck war der politischen, sozialen Arbeit und das ist schon auch, was man immer mal wieder hochhalten muss, also zum Thema Nostalgie, das ist nicht nur Nostalgie, sondern es war einfach ein relativ gutes Beispiel, wie soziale Arbeit eigentlich funktionieren müsste, nämlich ein Kampf um bessere Infrastruktur, um Beteiligungsmöglichkeiten, das war ja auch dort stadtteilübergreifend in allen Stadtteilen die Ablehnung da. Das hat aber auch was damit zu tun gehabt, wie die Politik damals auch gemacht wurde, nämlich eine Beteiligungsmöglichkeit auch für Menschen, die eben formal eben nicht mitentscheiden konnten, weil sie eben nicht diese Beteiligungsrechte, die Abstimmungsrechte haben. Und genau, es ist einfach ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie soziale Arbeit eigentlich sein könnte. So auf der sozialarbeiterischen Sicht und genau in der Wohnungsfrage stehen ja unglaublich viele Herausforderungen noch da, die eben auch durch diesen verhinderten Verkauf nicht gelöst sind.
Stichwort politische soziale Arbeit. Solltet ihr als SozialarbeiterIn nicht euch um die Klientin kümmern, statt Politik zu machen?
Genau, das ist wahrscheinlich wirklich auch bei manchen so das Thema, aber genau, soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession, da geht's um, wir sind von der Professionsgedanken her Menschen, die ihr Berufsbild so sehen, eben die Menschenrechte zu verwirklichen und solange das Menschenrecht in dem Fall auf Wohnen nicht gegeben ist, müssen wir politisch strukturell arbeiten und die Bedingungen ändern und eben nicht nur in der Einzelfallhilfe versuchen, irgendwie Leid abzumildern, sondern eine reale Möglichkeit auch der Befriedigung des Bedürfnisses nach Wohnraum auch zu erkämpfen. Das heißt, es geht nur politisch.
Dann abschließend vielleicht einfach noch ein paar Worte dazu. Was wäre deine Hoffnung, was sich aus einem solchen Erzählcafé entwickeln könnte oder vielleicht auch nicht nur aus dem Erzählcafé, sondern aus so einer gemeinsamen Reflexion zum erfolgreich verhinderten Bürgerentscheid.
Ja, ein Punkt wäre wirklich einfach Wohnen als soziale Infrastruktur auch zu begreifen und daraus leitet sich für mich auch verschiedene Konsequenzen ab, eben dass die Ökonomie der Wohnraumbewirtschaftung eigentlich keine sein kann, die innerhalb von Marktmechanismen funktioniert. Also auch wenn es in den vielen Bereichen auch massive Probleme gibt, wie Bildung, wie ein Schwimmbad oder sonstige Dinge, dass irgendwie klar ist, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, nicht die Mieterinnen und Mieter sind verantwortlich, dass sie mit ihren Mieteinnahmen neuen Wohnungen schaffen, sondern das ist ja auch ein Umverteilungsmechanismus und ausnahmsweise eben mal Richtung die Menschen, die weniger Geld haben, weil Mietmarkt ist ja normalerweise eigentlich der Umverteilungsmechanismus nach oben. Also eine ganz andere Denke, wie man Wohnen denken kann, wie das funktionieren kann, also ähnlich wie, keine Ahnung, Schulversorgung, sonstige Sachen, da wird man ja auch nicht auf die Idee kommen, also kommt man ja auch einerseits irgendwie mit Privatschulen und so weiter, aber auf die Idee zu kommen, nur wer ein Eintrittsgeld zahlen kann, hat das Recht drauf, diese Infrastruktur zur Bedürfnisbefriedigung überhaupt nutzen zu können. Und das wäre so das eine nochmal, also das Ganze anders zu denken und im Idealfall auch real einfach noch eine Bewegung, die wieder auch aktiv dafür kämpft und nicht versucht, individualisiert irgendwie sich durch das Haifischbecken Wohnungsmarkt durchzuschwimmen, sondern da eine ganz andere gesellschaftliche Struktur quasi auch in Bewegung zu kriegen, die eben das Menschenrecht auf Wohnen möglich macht.
Und dafür will sich der Arbeitskreis Kritische Soziale Arbeit Freiburg einsetzen und lädt deshalb ein zum Erzählcafé 20 Jahre Bürgerentscheid aus Sicht der sozialen Arbeit. Dieses Erzählcafé findet statt am Dienstag um 19 Uhr in der Evangelischen Hochschule Freiburg in der Bugginger Straße 38, Raum A1, A2. Zu Wort kommt unter anderem Frank, den wir gerade im Interview gehört haben, dann aber auch noch die GemeinwesenarbeiterInnen Annette Brox und Nina Kuhn und Günther Rausch.
20 Jahre Bürgerentscheid gegen den Stadtbauverkauf aus Sicht der sozialen Arbeit. Ein Erzählcafé am Dienstag, 5. Mai, 19 Uhr an der Evangelischen Hochschule im Raum A1, A2 in der Bugginger Straße 38. Und damit geht das Infomagazin bei Radio Dreieckland am 4. Mai 2026 zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.